Würde ich sagen, fangen wir an. Willkommen zum zweiten Vortrag am Donnerstag. Heute ist Debugging Teil 2 dran. Wie ihr seht, haben wir ein bisschen mehr Technik aufgebaut. Mal gucken, ob sich das dann auszahlt, dass das ein bisschen übersichtlicher heute wird. Eine Sache vorneweg, ich habe mir mal die Feedbackbögen angeguckt. Vielen Dank. Es gab bei einem Feedbackbogen die Sache, die negativ aufgefallen ist, dass ich mit zu vielen Fachwörtern um mich werfe. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendeinen Begriff nicht versteht, dann Hand hoch und sagen, ich verstehe das nicht. Weil das ist so, wenn man eine Weile in dem Metier arbeitet, irgendwann wird man betriebsblind und merkt nicht mehr, welche Worte eigentlich jeder kennt und welche Worte irgendwie man noch nicht so als Anfänger versteht. Also einfach melden und dann erkläre ich das Wort, wenn nötig. So, was machen wir heute? Kurze Wiederholung, ich werde einfach mal kurz die GDB-Kommandos aufzählen, die wir gestern behandelt haben. Dann gibt es noch GDB vom zweiten Teil, da kam ja gestern schon die Frage, was sind Watchpoints? Das werden wir heute klären. Dann GDB-Frontends, das sind also die Kommandozeile von GDB, ist ja für manche vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da gibt es auch grafische Utilities, die einen da sehr gut unterstützen können. Und das letzte Thema ist, wie erkenne ich Speicherlecks? Aber dazu dann später. Erstmal die Wiederholung. Diese Befehle haben wir gestern alle bis auf einen kennengelernt. Ich habe den hier im Eifer des Gefechts vergessen zu erklären. Der ist relativ wichtig, das werden wir gleich nachholen. Den Rest, ja, der ist relativ bekannt. Ausführen des Programms, Fortfahren, Stacktrace, Quellcode anzeigen, Variableninhalte anzeigen. Kann mir nochmal genau den Unterschied zwischen diesen beiden unten erklären? Hat sich das jemand gemerkt? Also steht doch nochmal da, aber kann das jemand nochmal in eigenen Worten erklären, was der Unterschied zwischen Step und Next ist? Du erklärst es ihm gerade. Willst du es laut machen? Genau. Also er hat gesagt, Next geht einfach im Quellcode eine Zeile weiter. Das heißt, wenn wir irgendwie so ein... Haben wir irgendwo Kreide? Kreide. Ah, sehr gut. Wir haben hier unser Programm. Hier ist irgendein Funktionsaufruf. So, und der Debugger hält an der Zeile an. Wenn wir jetzt Next aufrufen, führt das Programm diese Funktion auf, also führt GDB diese Funktion aus und springt danach in die, und hält das wieder in dieser Zeile an. Step sagt, wenn wir jetzt hier irgendwie unsere Funktion haben, geschweifte Klammern, bin ich nicht so gut drin. Das ist die erste Zeile von der Funktion do something, hält er bei Step einfach hier an und dann kann man durch diese Funktion, so kann man sich durch die Funktionen durchhangeln und gucken, was diese einzelnen Funktionen machen. So viel dazu. Jemand sonst noch Fragen zu einem dieser Kommandos, die wir gestern hatten? Irgendwas unklar von gestern noch? Weil es war ziemlich viel Stoff und ist am Anfang ein bisschen schwierig. Stacktrace. Nochmal? Was war nochmal ein Stacktrace? Würde ich sagen, verschieben wir auf gleich. Das kann man am besten anhand eines Beispielprogramms erklären. Ja, sonst noch irgendwas? Okay, nein. Was machen wir heute nochmal? Wir werden mal GDB auf, also wir haben ja gestern schon so ein kleines Beispielprogramm gehabt, heute werden wir ein etwas komplizierteres Programm debuggen, wo auch noch ein paar andere Fehlerquellen drinstecken und die nochmal aufzeigen, auf was man so alles achten kann. Dann werden wir endlich mal rausfinden, was dieses mysteriöse Core-Dumps eigentlich bedeutet, was man damit anstellen kann. Halt dieses grafische Frontends für GDB und Speicherlecks erkennen. Das hatte er vorhin schon. Okay, dann fangen wir an mit dem GDB im zweiten Teil. Das heutige Programm ist einfach eine Implementation einer Hash-Tabelle. Jemandem unklar, was eine Hash-Tabelle ist? Einer? Noch mehr? Okay, zwei. Will jetzt jemand von euch erklären, der weiß, was eine Hash-Tabelle ist? Machen wir es mal ein bisschen interaktiv heute. Richtig interaktiv. Ja. Keiner. Na gut, dann mache ich es. Also eine Hash-Tabelle speichert im Prinzip Werte ab. Es ist wie ein Array. Also, weiß nicht, stellen wir uns vor, wir haben ein paar von Werten. Das nennt sich, einmal haben wir einen Schlüssel, und einen Wert dazu, dann speichert eine Hash-Tabelle im Prinzip anhand des Schlüssels den Wert irgendwo in einem Array ab. Der Vorteil ist, wenn man später versucht, diesen Schlüssel oder anhand des Schlüssels den Wert zu kriegen, ist das schneller, als wenn man ganze Weile durch das Array laufen muss und jeden Wert vergleichen muss mit dem Schlüssel, den man hat. Mit einer Hash-Tabelle kann man das alles ein wenig beschleunigen. So, unser Programm ist so ein bisschen wie die Konsole, das erzeugt eine Kommandozeile, man kann 3 Befehle eingeben, insert, packt einfach in die Hash-Tabelle einen Wert anhand eines Schlüssels, get holt anhand des Schlüssels den dazugehörigen Wert und remove entfernt einfach diesen Wert anhand des Schlüssels. Und das Neue ist, oder das nicht so neu ist, es funktioniert bei uns halt nicht. Das Programm hat ein paar Bugs. So, und dazu werden wir dann jetzt mal kommen. Mach's mal wieder größer. Kann man das erkennen, auch ganz hinten? Ja, gut. So, heute haben wir mal nämlich... Genau. Mach ich mal, gestern musste ich ja ganze Zeit zwischen dem Quellcode hin und her springen. Heute haben wir den Quellcode auf der rechten Seite. Mache ich auch. Aber ich wollte erstmal kurz nochmal hier anhand des Programms das Programm erklären. Hier unten ist unsere Main-Funktion. Erstmal initialisieren wir die Hash-Tabelle auf alles mit 0. Und dann gehen wir in eine Schleife, solange wie das Programm nicht beendet werden soll. Und lesen von dieser Kommandozeile, die wir haben, einfach immer einen Wert ein. Den parsen wir dann, diese Kommandozeile, extrahieren das Kommando, ob insert, get oder remove. Das machen wir in der Funktion, die ist etwas komplizierter. Also in diesem Abschnitt, wird das Kommando extrahiert, insert, get oder remove. Dann wird es hier verglichen mit str compare. Wenn quit eingegeben wird, beendet sich das Programm. Ansonsten, hier ist hier wird der Hash extrahiert, dieser Hash-Wert. Dann wird geguckt, ist das Kommando insert, dann wird noch, wenn das Kommando insert ist, wird noch der Datenwert, den wir machen wollen, extrahiert. Und dann wird die Funktion exec insert hash aufgerufen, die dann den Hash-Wert anhand des Schlüssels einfügt. Get gibt einfach anhand des Hash-Wertes dann sozusagen die Daten zurück und remove entfernt die. So, dann gucken wir mal, wie wird das denn überhaupt gespeichert? Wir haben einfach ein Hash-Element, wird in diesem Struct gespeichert. Es gibt eine verkettete Liste. Dazu werde ich gleich was sagen, warum eine verkettete Liste. Dann den Key, der ist auf maximal 10 Zeichen beschränkt. Wenn jemand einen Hash-Key mit einem längeren Wert eintippt, dann wird er abgeschnitten. Und hier unten ein Pointer zu den Daten. Das hier ist unsere globale Hash-Tabelle. Und die fügt dann, da stehen dann sozusagen die einzelnen Hash-Elemente drin. Die Funktion calc-hash-key berechnet anhand des Strings irgendeinen Wert. Der Wert wird dann als Index benutzt, um in die Tabelle reinzugehen und dort den Hash-Key, den Wert einzufügen. Verdammt. So. Die einzige Funktion, die noch wichtig ist, ist dann erstmal insert. Im Prinzip, die Funktion macht nichts anderes, die guckt erstmal, ist überhaupt schon ein Wert mit diesem Hash, mit diesem Schlüssel, der genau diesen Schlüssel hat, in der Tabelle drin. Wenn ja, macht das Programm nichts, sondern gibt einen Fehler aus. Ansonsten legt es ein neues Hash-Element an, guckt, ob, also nimmt sich das erste Element und verkettet das in der Liste und packt das Element wieder rein. Und dann kopiert es, also verlinkt es halt die Daten und kopiert den Hash rüber in der Vorschleife. So, warum jetzt diese verkettete Liste? Ganz einfach. Wie ihr seht, ist Hash-Table-Entries auf 26 limitiert. Das heißt, es gibt maximal 26 Einträge in der Hash-Tabelle. Wenn wir uns jetzt den Hash-Wert hier berechnen, kann es ja passieren, dass für 2 unterschiedliche Hash-Werte am Ende aber der gleiche Integer rauskommt. Das heißt, wir würden dann einfach im Prinzip, wenn hier schon ein Wert drinstehen würde, an genau dem gleichen Index den einfach überschreiben. Und damit das nicht passiert, verlinken wir das einfach in der Liste und können dann auf alle zugreifen, auch wenn die den gleichen Hash-Wert haben. So. Okay, dann wollen wir das Programm einfach mal ausführen. Wie sieht es ein Fenster? Okay. So, einfache Kommandozeile. Wir machen einfach mal, wir geben einfach mal einen. Das ist unser Schlüssel, nachdem wir den nachher suchen wollen. Und jetzt geben wir da irgendwie ein paar Daten ein. Das ist ein Test für die Hash-Tabelle. Und abgestürzt. So, jetzt haben wir den GDB nicht laufen lassen. Okay, wir können es nochmal unter dem GDB ausführen. Das Problem ist, vielleicht werdet ihr irgendwann mal ein Programm haben, was auf eurem Rechner nicht abstürzt, auf dem eines anderen vielleicht schon. Ihr könnt das aber auf dem Rechner nicht debuggen. Dazu gibt es dann dieses Core-Dump. Das Core-Dump erzeugt in dem, wenn wir uns jetzt mal einfach hier das angucken, sehen wir hier, wurde eine Datei erzeugt, die nennt sich Core. Da drin steht alles, was zum Zeitpunkt des Absturzes des Programms im Speicher für das Programm lag. Also der gesamte Maschinencode, alle Daten, die angelegt wurden, aller Speicher, der mit malloc alloziert wurde. Und das steht dort drin. Das Schöne ist jetzt daran, mit GDB kann man Programme nicht nur debuggen, während sie ausgeführt werden, sondern auch, wenn es schon abgestürzt ist und man nur noch diese Core-Datei hat. Dazu kann man dann einfach GDB, das Programm ist wichtig, das braucht GDB, um zu gucken, wie die Daten da drin angeordnet sind in der Core-Datei. Und dann dahinter einfach den Dateinamen. Wenn wir jetzt Enter drücken, oh Wunder, sehen wir, wo das Programm abgestürzt ist. In Zeile 182. Wenn wir uns mal die Zeile anzeigen lassen. Also hier. Okay. Frage ist, wieso? Naja, wie gestern. Was würde da vorschlagen? Was würde man machen, um zu gucken, warum das vielleicht abgestürzt sein könnte? Genau. Also er hat gesagt, was in den Variablen steht. Das machen wir auch einfach mal. Wir gucken uns einfach mal an. PSZ Command Line. Aha, da steht irgendwie gar nichts drin. Nicht weiter erstmal irgendwie verwundet. Warum eigentlich? Und jetzt kommt nochmal das mit dem Stack Trace. Machen wir nochmal einen Stack Trace, gucken, was in das Programm reingegeben wurde. Was wir jetzt hier sehen, ist sozusagen der Aufrufstack der einzelnen Funktionen. Wir sehen als erstes, wo die Funktion Main aufgerufen. Das wird vom Betriebssystem gemacht, darum brauchen wir uns gar nicht kümmern. Deswegen brauchen wir die auch. Das Betriebssystem muss nämlich unbedingt diese Funktion Main aufrufen, sonst funktioniert das Programm gar nicht. Und diese Funktion Main hat in Zeile 221 die Funktion Pass-Command aufgerufen. So. Jetzt würde uns aber interessieren, warum hat denn diese Main-Funktion überhaupt so einen komischen Wert übergeben? Wenn wir jetzt mal die Funktion Main nochmal angucken, haben wir hier auch nochmal eine Variable, die heißt genauso. Woher weiß GDB jetzt, welche Variable oder welches, weil dadurch, dass wir in der Funktion Pass-Command auch nochmal die mit dem gleichen Namen haben, wie kommen wir jetzt an die mit der Main ran? Hier gibt es Zahlen. Und diese Zahlen sind für dieses Frame-Kommando wichtig. Frame wechselt im Prinzip einfach zwischen Funktionen hin und her. Wenn wir jetzt in dem Aufrufstack in der Funktion Pass-Command sind und in die Funktion Main wechseln wollen und uns da alle Variablen angucken wollen, geben wir einfach Frame und den Wert ein, der da steht. In dem Falle halt 1. Und schon sind wir in der Zeile 221 und können uns alle Variablen, die in dieser Funktion definiert wurden, angucken. Das heißt, wir geben einfach mal PSZ-Command-Line ein. Und wenn wir uns mal die beiden Pointer vergleichen, also hier zeigt er den Wert auf einmal richtig an, das ist die richtige Kommandozeile, die wir eingegeben haben. Und hier oben fällt da jemandem was auf bezüglich des Abstandes der zwei Pointer, wenn man die jetzt voneinander subtrahieren würde, wie weit die auseinander liegen, was das bedeutet. Also wir können einfach mal berechnen, wie weit die auseinander liegen. So. Okay. Er ist irgendwie 135.045 Bytes weitergelaufen. So lang ist unser String auf keinen Fall. Also das sind vielleicht, 50 maximal oder so. Das heißt, irgendwie ist der Pointer in der unteren Funktion, als er versucht hat, irgendwas zu extrahieren, zu weit gelaufen. Die Frage ist, warum? Das heißt, wir wollen jetzt uns wieder den Quellcode in der Funktion Pass-Command angucken. Das heißt, wir geben Frame ein, Der Stack für die Funktion war, also der, die Nummer war 0, geben wir 0 ein. So, und jetzt gucken wir uns mal wieder den Quellcode an. Fällt jemandem was auf? Laut? Irgendwo habe ich es, glaube ich, gehört. Ja? Ja, genau. Und? Ja, und was ist da falsch? Nee, durch 0 nicht. Der guckt, ob das ungleich 0 ist. Tipp, da fehlt was. Da fehlt ein Zeichen. Ja, ich habe es richtig gehört. Genau, da fehlt das Sternchen. Was wir hier machen ist, wir gucken nicht, ob der String zu Ende ist, also das, was in diesem String steht, ob das nicht ein Nullzeichen ist, sondern wir gucken, ob die Adresse auf einmal Null ist. Dadurch, dass die Adresse positiv ist und immer hochgezählt wird, ist das Ding die Null und der rennt bis hinter den String und stürzt irgendwann einfach ab, weil er auf Speicher zugreift, dem nicht mehr gehört. Ja, das ist der Fehler. Das Lustige ist, dass der Compiler uns nicht warnt davor. Also da muss man halt echt aufpassen. Also das heißt, wir können das jetzt einfach mal in der Funktion hier ändern. So. Halt. Jetzt müssen wir das Programm wieder neu kompilieren. NSO. Fertig. Jetzt haben wir ein Problem, wir haben es aus der Core-Datei gemacht. Wenn wir das Programm jetzt debuggt haben und die Core-Datei benutzen, können wir das Programm nicht weiter ausführen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Cont eingeben, das kann nicht weiter ausgeführt werden. Das ist halt nur die Core-Datei, die kann man, das erzeugt kein lauffähiges Programm. Das heißt, wenn wir es jetzt machen wollen, müssen wir wieder rausgehen und das Programm von vorne ausführen. Mal run, jetzt probieren wir es nochmal. Egal. Aha. Habe ich irgendwas? Habe ich das vorhin habe ich vergessen zu speichern? Das kann sein. Warte. Gucken. Nee. Ah ja, jetzt funktioniert es. Ich habe irgendwie da das nicht gespeichert. Keine Ahnung warum. Ich habe eigentlich Steuerung S gedrückt, aber naja. So, jetzt haben wir uns das eingegeben. Jetzt haben wir hier den Schlüssel. So, und jetzt wollen wir uns einfach mal gucken, was passiert, wenn wir get hashtable test. Na, nee. So, eigentlich, nee, das ist immer noch falsch. So. Eigentlich sollte uns ja jetzt, das ist ein Test, zurückliefern. Und wieder ein Absturz. Das, was wir jetzt hier haben, ist irgendwo tief in der glibc drinne. Interessiert uns nicht. Da wird nicht der Fehler liegen, der wird irgendwo bei uns im Programm sein. Das heißt, wir gucken uns an, wie der Aufruf ist. Exec get hash. Das heißt, das ist die erste Funktion, die noch zu uns, also die letzte Funktion, die noch zu uns gehört. Danach wird irgendwie printf aufgerufen. Und wir, so. Jetzt sehen wir hier wieder die Zeile. Segmentation fault irgendwie ist mit der Variable nicht was nicht in Ordnung. Also wart uns der GDB schon. Er sagt uns, die Adresse ist irgendwie nicht erreichbar. Warum? Okay. Um das zu klären, warum die Adresse auf einmal nicht mehr erreichbar ist, müssen wir gucken, was passiert, wenn wir dieses Item anlegen. Das heißt, wir setzen uns einen Breakpoint an der Funktion. So, führen das Programm aus. Insert. So, okay, jetzt sind wir in der Funktion. Wenn wir uns nochmal den Quellcode auf dem Rechner anschauen, ist die relativ einfach. So, sind wir erstmal in der Zeile. Zuerst gucken wir uns einfach an, wir steppen einfach mal durch das Programm durch, mal gucken. If p-item, dann können wir mal ausgeben, was ist p-item? Null, na gut. Geht da also einfach in das untere else. Da hierhin.
Nichts Besonderes. Jetzt alloziert er den Speicher. Alles mit Nullen. Okay. So. Ist auch Null. Das heißt, wir haben noch nichts in die Hash-Tabelle reinsortiert. Deswegen kann noch nichts drin sein. Wir verlinken das. P-First ist nicht da. Deswegen brauchen wir auch nicht, dadurch, dass das eine doppelt verkettete Liste ist, müssten wir eigentlich zurückverlinken. Ist aber nicht der Fall. Deswegen überspringen wir den Teil. Packen das in die Hash-Tabelle. So, jetzt gucken wir uns mal an, was PSZ-Data ist. Sieht normal aus. Halt. So. Also da stimmt's noch. So, jetzt wollen wir natürlich wissen, was passiert. Irgendwo wird unsere Variable irgendwo überschrieben, wo wir es nicht wollen. Jemand eine Idee, was das für ein Fehler sein könnte? Ich habe ja gestern so Fehler aufgezählt, so Endlosschleife und so. Könnte sein, sage ich einmal, in dem Fall ist es nicht. Dadurch, dass wir ja irgendwie auch irgendwie auf eine invalide, komplett invalide Adresse kommen. So, keine andere Idee. Also ich sage mal, das ist eine sogenannte Speicherkorruption. Das heißt, der Speicher wird an irgendeiner Stelle im Programm überschrieben, wo er es nicht hätte sein, wo das nicht hätte passieren sollen. Die Frage ist, wie finden wir raus, wo das passiert ist? Das könnte an jeder Stelle im Programm sein, in Breakpoints würde uns nicht weiterhelfen. Und jetzt kommen wir dafür zu diesen sogenannten Watchpoints. Ein Breakpoint setzt man an irgendeiner Stelle im Programmcode, das heißt, wenn dieser Teil aufgerufen wird, hält der GDB an. Das gleiche können wir mit Variablen machen. Der Watchpoint setzt sozusagen so eine Überwachungsfunktion, das heißt, wenn auf eine Variable lesen oder schreiben zugegriffen wird, hält der GDB automatisch an. Und das kann man einfach mit Watch machen, zum Beispiel einfach so. Damit haben wir einen Watchpoint gesetzt. Wichtig ist, dass hier vielleicht steht Hardware Watchpoint. Wenn das nicht steht, versucht der GDB das in Software zu emulieren. Das Programm wird echt langsam. Das kann dann je nach Programm manchmal Stunden oder Tage auch dauern, bis da irgendwas Sinnvolles bei rauskommt. Oder das Programm funktioniert dann auch gar nicht mehr, weil das irgendwie mit dieser Zeitspanne gar nicht rechnet. So, jetzt führen wir das Programm einfach weiter aus. Und, oh Wunder, in der Zeile, in dieser Vorschleife wird auf einmal, wir sehen, hier ist der alte Wert und hier ist der neue Wert. Also man sieht, zu was die Variable geändert wurde. Und zwar irgendwie in dieser Vorschleife. Wenn wir uns jetzt einfach mal alles angucken, gucken wir mal, wo ist i. I ist bei 10. I ist bei 10. Wir hatten uns doch vorhin irgendwie gesagt, wir erlauben maximal einen Key, der maximal 10 lang ist. Dadurch, dass beim Array das dann von 0 bis 9 geht und wir aber auf 10 zugreifen, verändern wir nämlich unbeabsichtigt das, was hinter dem Array steht. In unserem Fall ist das der Pointer auf den String von den Daten. Jetzt fragen wir uns natürlich, wie kommt das, dass da auf einmal so ein dass da auf einmal der String zu lang wird. Wir haben ja gesagt, wir wollen das maximal auf 10 machen. Das heißt, es kann ja eigentlich auch bloß in der Funktion Passkommand irgendwo sein, wo uns dieser Hash übergeben wird. Das heißt, wir gehen einfach mal in die Funktion rein. Okay, hier ist 0. Wir haben irgendwie 2, 4, 6, 8, 10. Er sollte uns das eigentlich auch automatisch abschneiden. Macht er aber nicht. Warum macht er das nicht? Ganz einfach, ich werde das mal auflösen. Oder sieht das automatisch jemand? Also hier holt er sich den Hash und der speichert den in dieses temporäre Array. Sieht jemand den Unterschied zwischen dem Array und dem da oben? Also das, was hier steht. Genau, unterschiedliche Größe wurde gesagt. Das eine ist 10, das andere 20. Dadurch denkt die Funktion hier unten, okay, der Hash ist 20 lang, das heißt, wir können alles übergeben. Und die Funktion, die das in das Programm einfügt, die guckt nicht nach, ob das irgendwie nochmal geändert wurde. Also diese Art von Fehler, dass zwei unterschiedliche Werte eigentlich, obwohl man das eigentlich gleich haben möchte, in das Programm reinkommen, ist, wenn man nicht Defines verwendet. Man setzt einfach irgendwo eine Konstante im Programm als Zahlenwert und benutzt die dann in einem anderen Teil des Programms nochmal. Deswegen ist es eigentlich immer wichtig, und dann verändert man in einem anderen Teil des Programms den Teil, ohne den dem anderen, wo es nochmal benutzt wird, zu ändern. Das kann zu sehr, sehr lustigen Fehlern führen. Das heißt, die beste Möglichkeit, das zu lösen, ist einfach define, weiß nicht, setzen wir auf 10 und dann ersetzen wir einfach nee, immer noch nicht. So. Und hier auch, hier ersetzen wir es genauso. Speichern das. So. Und jetzt führen wir das Programm einfach nochmal neu aus. Aha. Ach so, genau, hier war noch der komische Breakpoint gesetzt. Den wollen wir natürlich nicht mehr haben erstmal. Deswegen löschen wir den einfach. Fertig. So, jetzt machen wir get. Stabilität. Ah. Wie wir sehen, jetzt haben wir den richtigen Wert sogar wieder gekriegt. Jetzt können wir noch remove ausprobieren. Können wir noch mal versuchen, was passiert, was macht er jetzt? Okay. Scheint erstmal soweit zu funktionieren. So. Somit wär's das dann auch erstmal mit dem GDB, das ist ganz schön viel und im Internet gibt's auch ein paar gute Tutorials, die das nochmal verständlicher machen. Wie gesagt, ich habe das hier auch aufgenommen, das heißt, ihr könnt das jederzeit wieder abspielen und verfolgen. Jemand Fragen bis hierher? Okay. Keine? Dann war's das auch erstmal an der Stelle für damit. Und wir gehen erstmal, achso, ich werde erstmal das so. Naja, mach erstmal. Kommen wir erstmal zu den grafischen Frontends für GDB. Es gibt sehr viele, für jedes Betriebssystem gibt es mindestens 2, 3 oder so. Ich habe hier mal eine Auswahl aufgeschrieben. Für Eclipse, das kennen vielleicht einige aus Java, gibt es das sogenannte CDT-Plugin, das nennt sich C-Development-Tool und da ist GDB-Unterstützung mit drin. Das heißt, man kann grafisch in dem Programm Breakpoints setzen, durch das Programm gehen, sich Variablen anzeigen lassen und so weiter. Für Windows gibt es den WinGDB, nicht zu verwechseln mit dem Windows-Debugger von Microsoft, der ist inkompatibel mit dem GDB. Für Mac OS X gibt es die Xcode-Umgebung, die von Apple bereitgestellt wird, um Programme unter Mac OS zu entwickeln. Für Unix-UIDE-Betriebssystem, das ist Linux, Solaris, alle möglichen Sorten von BSD, gibt's je nach Desktop-Umgebung, einige nutzen KDE, einige GNOME, auch unterschiedliche. Ich habe mir mal vorgenommen, ganz schnell dieses kleine, das ist ein sehr kleines Tool, sehr handlich, das mal vorzustellen. Das ist leider auf den Solaris-Kisten nicht drauf. Aber ich habe gehört, dass unter Emacs auch so eine GDB-Unterstützung mit drin ist. Konnte das leider nicht mehr ausprobieren, weil ich das erst gestern erfahren habe. Sonst hätte ich gesagt, ich mache einfach den Emacs. Aber egal. So. Nemiva lässt sich ganz einfach starten. Wir haben hier im Menü. Das ist er schon. Wir starten ihn mal. Schöne Oberfläche. Datei. Wir können das Programm laden. Gehen wir mal, welches nehmen wir? Nehmen wir mal das von gestern, das ganz einfache. Hier kann man auch Parameter angeben, brauchen wir jetzt nicht. Nee, ich habe das falsche genommen. Ich habe die C-Datei genommen. So. Führen wir aus. So, und jetzt hält der Debugger erstmal das Programm automatisch an. Das sieht man hier dran, an der Seite. Der gelbe Pfeil sagt an, wo das Programm gerade ist. Und der rote Punkt, den man da fast nicht hinten sehen kann, ist der Breakpoint. Den setzt der Debugger erstmal automatisch, um das Programm anzuhalten, sodass man erstmal das, was man haben will, setzen kann. Dann schalten wir es mal aus. So, und Breakpoint setzen ist jetzt ganz einfach. Das ist ein Klick. Um den zu löschen, noch ein Klick. Lassen wir den mal da. Und jetzt können wir hier auf Fortfahren klicken. Und wie wir sehen, springt der Zeiger dahin. Das Programm hält wieder an. Jetzt können wir uns alle möglichen Werte anzeigen lassen. Also, ja, das macht an der Stelle jetzt hier. einfach mit der Maus rübergehen. Hier macht das natürlich jetzt keinen Sinn, weil wir gleich sehen, was dazu gewiesen wurde. Aber jetzt können wir hier zum Beispiel dann gucken, was steht hier als Adresse oder so. Und was steht vor allem in dem Struct drin, und das zeigt er auch automatisch an. Hier unten sehen wir den Callstack. Okay, das Ding hat keine Funktion aufgerufen, dadurch steht der einfach nur um die Main-Methode. Alle Variablen, die in der Funktion verwendet werden, sind hier nochmal aufgelistet. Also man kann das auch mal größer machen. Kann man alles schön aufklappen. So. Wenn wir jetzt einfach mal durch das Programm gehen wollen, gibt es hier oben drei Knöpfe. Einmal weiter, führt eine Funktion aus. So. Und also Einzelschritt ist genau das, was Step ist. Das kann ich dir dann nicht zeigen. Ich rufe nämlich keine Funktion an sich erstmal aus. Also deswegen macht Einzelschritt. Okay, jetzt versucht er in die Funktion printf reinzugehen, er findet sie nicht, weil ich die Debugging-Symbole für die lib10 nicht installiert habe. Okay, deswegen macht er da einfach Stopp und sagt, er geht nicht weiter. Also, Step-out geht dann wieder raus. Naja. Neustart, ganz einfach, ist da. Jetzt haben wir das Programm nochmal von vorne ausgeführt. Er hält wieder an dem Breakpoint, den wir gesetzt haben, an. Ansonsten, man kann sich noch so lustige Sachen, weiß nicht, das ist jetzt hier wirklich fortgeschritten, man kann sich die Register des Prozessors anzeigen lassen. Bringt euch erstmal überhaupt nichts. Man kann irgendeine Adresse im Speicher eingeben, weiß ich nicht, sagen wir mal 7FF, ach egal, kann ich mir nicht merken. 2AF46. Oh, naja. Kommt nicht viel Sinnvolles bei raus. Das einzig Sinnvolle ist sein, wenn die Adresse auf den String zeigt, dann sieht man hier schön den String hinterher. Und so kann man sich halt den gesamten Speicher des Programms angucken. Das ist dann halt für die, die das lieber grafisch lösen wollen. Weil man muss nicht irgendwie endlos lange Kommandos eintippen, sondern das geht relativ schnell, indem man einfach ein paar Klicks macht. So, damit können wir das auch erstmal beenden. Okay, dazu nur, das war halt bloß ein kurzer Einwurf, irgendwie hat er jetzt meine Folie weggemacht. Wie gesagt, und also im Prinzip, das ist jetzt zwar nur ein Programm, aber die funktionieren alle so ähnlich. Alle haben irgendwie eine Funktion zum Laden des Programms, zum Ausführen, zum Anhalten, zum durch das Programm durchsteppen, zum Variablen anzeigen, zum Breakpoint setzen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich, die Knöpfe befinden sich meistens bloß an einer anderen Stelle. Muss man dann meistens ein bisschen suchen oder sich halt eine Bedienungsanleitung für das Programm runterladen. So, das letzte Thema für heute und dann seid ihr erlöst. Speicherlecks erkennen. Jetzt läuft unser Programm perfekt durch, es gibt keine Fehler, bis auf eine Sache. Wenn das Programm länger läuft, frisst es irgendwann den gesamten Speicher des Betriebssystems auf. Wir können das ja mal einer einfachsten Variante machen. Start mal. Ah, okay. Machen wir das hier. Ah, jetzt hat das doch noch. Egal. Na, wo mache ich es jetzt? Wir schreiben einfach mal die einfachste Funktion, einfachste Möglichkeit, einen Speicherleck zu machen. Ihr habt ja gelernt, unter C muss man Speicher, den man angefordert hat, manuell wieder freigeben. Das machen wir jetzt einfach mal nicht. Wir fordern einfach mal einen MB-Speicher an. Und zwar so lange, bis der Tag endet. So. Man sieht hier einfach an der Stelle sehr schön, das Programm wird ewig weiterlaufen und immer wieder neuen Speicher anfordern. Das speichern wir einfach mal. So. So, kompiliert. Jetzt führen wir das mal aus und werfen mal einen Blick auf diese Anzeige oben. Das ist bei mir, ich habe hier alles möglich immer. Meine Speicheranzeige. Schon zu viel. Das Problem ist, wenn der Speicher immer voller wird, bleibt nichts mehr für die anderen Programme übrig. Der Kernel fängt an, irgendwie die Dateien auszulagern und der Rechner kommt irgendwann zum Stillstand und ich muss ihn einfach neu starten. Deswegen habe ich das mal vorzeitig abgebrochen. Aber wir sehen hier schon, das ist sozusagen die einfachste Form von einem Speichereck. Damit kann man wirklich einen Rechner komplett lahmlegen. Also wer irgendwelche bösartigen Programme schreiben will, könnte da so machen. Meistens will man das ja aber nicht und meistens ist das auch nicht so offensichtlich. Meistens ist das irgendwo ganz versteckt im Programm. Man hat aus Versehen in einer doppelt verketteten Liste einen Pointer nicht entsprechend gesetzt und auf einmal ist die gesamte Liste weg. Oder man gibt Speicher nicht frei, den man angefordert hat. Und um das zu erkennen und zu debuggen, gibt es ein spezielles Tool, das nennt sich Wallgrind. Das Nachteil ist, es gibt es leider nicht für Solaris, es gibt es nicht für Windows, es gibt es bloß für Mac OS X und Linux. Das heißt, wer unter Windows entwickelt, dem bleibt entweder die Möglichkeit, sich ein teures Tool zu kaufen, was es anstützt, es gibt von IBM ein Tool, oder der installiert sich einfach eine virtuelle Maschine mit Linux und führt das Programm darin aus. Das ist auch eine Möglichkeit. So, und jetzt wollen wir mal angucken, wie wir das mit Wallgrind machen können. Das Wichtige ist wieder, dass wir alle Optimierungen deaktivieren und dass wir die Debugging-Symbole in das Programm einbetten. Weil der Wallgrind macht das genauso wie GDB, der zeigt dann entsprechend die Stellen im Quellcode an, wo was passiert ist. Und ausführen ist denkbar einfach, wie bei GDB, einfach nur mit Wallgrind vorne. Und wir müssen jetzt nichts weiter machen, das Programm wird automatisch ausgeführt. Kommt erstmal hier so ein komischer Text. So. Und jetzt rödelt da und findet nichts. Okay. Ach, warte, genau, ich habe was vergessen. Fällt mir gerade auf. Aha. Doch, jetzt. So. Es fehlt noch was. Memli. Der soll nämlich nach Speicherlecks Ausschau halten. Okay. Ich hätte mir vorhin noch mal die Hilfeanzeige durchlesen sollen. Wie gesagt, der hat noch einen Haufen Funktionen, die brauchen wir alle gar nicht. Na. Ja. Leak Check Full wollen wir haben. Wie gesagt, das ist standardmäßig deaktiviert, weil das Programm immer langsamer wird, je mehr Optionen wir da eingeben. So. Und jetzt, will ich mich jetzt verarschen? Macht das immer noch nicht. Also hier unten, wenn man das Programm beendet, sagt er zwar, er hat irgendwie so 13.000 Anfragen für Malloc gefunden und 0 für Freeze, aber er sagt nicht, dass das Programm irgendwelche Lecks aufweist. Bauen wir mal, das ist irgendwie, keine Ahnung, bauen wir das mal so ein. Wir setzen ihn einfach komplett auf Null und mal gucken, was er dann sagt. Das ist jetzt irgendwie, ja. Hat sich noch nicht beendet, egal. Also entweder stimmt was mit meinem Computer jetzt gerade nicht. Was? Wo? Nee, der läuft. Jetzt hatte ich was? Ja. Er findet es trotzdem nicht. Der kann keine Endlosschleife? Nee. Okay, machen wir einfach mal. Keine Endlosschleife rein. Was? Mm-mm. Ja. Ah, ja. Okay. Jetzt hat er was angezeigt. Also scheinbar scheint er nicht mit Endlosschleifen zu funktionieren. Ah, okay. Das ist natürlich eine Erklärung. Also jetzt sehen wir hier, er sagt uns, 10 MB sind das in dem Fall ungefähr. In 10 Blocks sind definitely lost. Und er sagt, wo wir die angelegt haben. So. Also das ist in dem Fall, er sagt uns Zeile 9. Das ist genau die Zeile. Und hier setzen wir die entsprechend auf null. Okay. Das ist aber immer irgendwie noch nicht so ganz das. Wir wollen ja eigentlich wissen, wo was wird überschrieben oder so. Machen wir es mal anders. Genau. Nehmen wir mal unsere Hash-Tabelle. Trotzdem war. Hier hinten haben wir einfach mal das auskommentieren. Dann wird das wirklich immer wieder überschrieben. Das machen wir mal. Und führen das mal mit Walgrind aus. So. Okay, jetzt können wir erstmal was eingeben. So, jetzt geben wir noch was ein. Eigentlich? Irgendwie? Ah ja. Ich glaube, das Problem ist jetzt einfach, er merkt nicht, wenn diese Variable einfach wieder überschrieben wird, obwohl da ein Speicherbereich angelegt wird, der nicht freigegeben wird. Also es ist scheinbar doch nicht so einfach, Speicherlecks zu finden irgendwie. Zum Browser hat das bei mir zumindest funktioniert. Egal. Ja, ich würde auch sagen, wir sind leider im Moment schon am Ende. Ich mache das einfach, ich probiere das nochmal aus, bis es klappt, dann stelle ich auf die Seite zu den Vorlesungen einfach mal ein kleines Tutorial, damit ihr das mal nachvollziehen könnt, wie das dann nun wirklich funktioniert. Ja, tut mir jetzt leider leid, ist irgendwie schief gelaufen. Egal. Habt ihr erstmal noch sonst Fragen? Okay, keine. Dann bedanke ich mich und wünsche euch noch einen angenehmen Tag und viel Spaß bei den Übungen.